Für mich persönlich war die Grundmotivation, ich wollte einfach mal was anderes machen. Ich wollte rausfinden, wo sind meine Grenzen. Wir machen ja auch beide viel kirchliche Arbeit. Der christliche Aspekt spielt da auch mit rein. Es ist egal, was jetzt noch im Leben für Herausforderungen kommen, es immer so sein wird, dass wir uns selber sagen können, wir haben das geschafft. Egal, was jetzt noch kommt, fast alles davon, mache ich mir keine Sorgen, das schaffen wir auch noch.
Ja, wie soll man sagen? Es ist irgendwie die schönste Romantik, so ein ganz klein bisschen Thriller, Krimi, aber vor allem Doku in Realform, ne, die ihr da erlebt habt.
Wir waren uns sehr einig, gerade die Eindrücke aus der Natur, der Sonnenaufgang am Morgen, der Sonnenuntergang, das sind so besondere Momente, die auch einfach sich nicht abnutzen in der Erfahrung.
Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen.
So, es ist wieder Zeit für eine neue Walk and Talk Podcast-Folge. Ich freue mich heute vor allem, dass ich gleich mal wieder zwei Gäste an den Mikrofonen habe. Annika und Eileen, das kann ich schon mal sagen, sind auf jeden Fall der absolute Hammer. Die beiden sind nämlich fast 3000 Kilometer gewandert. Sie sind den Jakobsweg gelaufen. Und das ziemlich Besondere dabei, das kann man sagen, sie hatten über die gesamten 6 Monate auch ihr Pferd, heißt Gogo, dabei. Herzlich willkommen also den Pilgerern Eileen Becker und Annika Mörser.
Hallo.
Hallo.
Ich grüße euch. So, klassische Einstiegsfrage von mir. Habt ihr Lust, einen kleinen Spaziergang durch die schöne Natur hier im Sauerland mit mir zu machen?
Auf jeden Fall, wir freuen uns.
Ja?
Ja.
Sehe ich da echte Begeisterung? Okay, noch eine kleine Ergänzung. Die Annika, die wird sich im Gespräch jetzt ein bisschen zurückhalten. Also zumindest ist das der Plan. Sie überlässt der Eileen gerne so die Hauptkommunikation. Aber du bist natürlich trotzdem herzlich eingeladen, dich jederzeit einzuschalten. So, fast 3000 Kilometer Wanderung über Berge und Täler. Damit möchte ich einsteigen. Ich habe mich gestern Abend tatsächlich gefragt, wie habt ihr das eigentlich konditionell geschafft? Und gab es dann schon an dem einen oder anderen Abend auch mal ordentlich Muskelkater?
Nee, tatsächlich nicht. Man glaubt immer, man würde viel Muskelkater kriegen von so einer Tour. Aber wir haben auch wirklich langsam angefangen. Wir haben das von Anfang an immer weiter gesteigert. Und dadurch haben wir so diesen großen, schlimmen Muskelkater und auch die ganzen Schmerzen und Wehwehchen, die man sonst so kriegt, überwiegend einfach ausgespart.
Kann man retrospektiv sagen, dass ihr jetzt dadurch auch eine bessere Kondition bekommen habt?
Auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
Ja, ist ein guter Nebeneffekt sozusagen.
Ja, auch so Beinmuskulatur, das sieht man schon, wenn man uns anguckt im Vergleich zu vorher. Ist da deutlich mehr Waden- und Oberschenkelmuskulatur echt auch zu sehen.
Wie kamt ihr beiden denn überhaupt auf die Idee, sagen wir mal, so eine Mega-Mammut-Tour zu machen?
Wir sind früher in der Jugendarbeit immer so einzelne Etappen auf dem Jakobsweg gelaufen mit Jugendlichen zusammen. Und da kam dann auch schon die Idee auf, wir möchten die mal weiterverfolgen, diese Jakobsweg-Aktion. Sind dann immer zu zweit gelaufen, jeden Freitag haben wir uns getroffen. Irgendwann hat das durch Studium und Corona und was sonst so alles im Leben passiert, echt nicht mehr geklappt. Dann habe ich irgendwann absehen können, ich bin jetzt mit dem Studium langsam fertig. Habe Annika eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, du, was machst du denn nächstes Jahr im Sommer? Sie so, ja, weiß ich noch nicht. Ich so, ja, ich würde gerne noch mal Jakobsweg laufen, vielleicht mal irgendwie so 2-3 Wochen, vielleicht auch 4. Ich glaube, das waren so 2-3 weitere Nachrichten. Annika, ja, warum laufen wir das nicht komplett? Und für mich war dann klar, gut, Jakobsweg, von hier, von zu Hause aus bis nach Spanien, warum nicht?
Wie lang waren denn so die ersten Touren, die ihr gemacht habt? Also wie viele Kilometer waren das?
Das waren immer so 15 bis 20 Kilometer rund um den Dreh.
Habt ihr denn eigentlich vor dem Jakobsweg schon irgendwelche verrückten oder sagen wir außergewöhnlichen Aktionen gemacht, ihr beiden?
Nichts Vergleichbares.
Okay. Wenn ich mal fragen darf, wie alt seid ihr und was sind denn eure eigentlichen Berufe sozusagen?
Ich bin Aline, ich bin 26 Jahre alt und momentan studiere ich noch auf Lehramt. Für Gymnasium und Gesamtschule ist das und in den Fächern Biologie und Geografie.
Ah ja, okay.
Ja, ich bin 27 und ich arbeite als Küsterin in Overath in der Kirche. Mhm.
Küsterin, das ist, wie sagt man, das ist eine Kirchenbedienstete, ne, in der Gemeinde, ne, die so alle verschiedenen Formen wahrscheinlich von Aufgaben übernimmt, Vorbereitung, Gottesdienst und solche Geschichten. Ne?
Ja, ganz genau.
Ah ja, alles klar. So, wie sieht es denn jetzt, jetzt müssen wir natürlich nochmal zu dieser Besonderheit kommen. Ihr habt ja ein Pferd dabei gehabt bei eurer Tour. Das heißt Gogo, habt ihr mir vorhin schon verraten. Was ist das für eine Rasse? Wie alt ist das Pferd? In welcher Verfassung ist das?
Das Pferd ist im besten Alter, die ist 7 Jahre alt. ist eine Stute, auch wirklich sehr fit, sehr gesund. Ist ein Mix aus Irish Cob und Connemara.
Aileen, du hattest mir vorhin im Vorgespräch noch mal gesagt, dass dein Studium ja auch eine ganze Menge dazu beigetragen hat, ne, dass es zu der großen Wanderung gekommen ist.
Genau, ich wollte auf jeden Fall nach dem Studium noch mal eine andere Erfahrung haben. Ich wollte nicht nur aus der Schule an die Uni, an die Schule. Und habe dann quasi danach gesucht, was mache ich denn? Und habe Annika gefragt, ob wir nicht mal ein Stückchen mit Übernachtung vielleicht 3-4 Wochen auf den Jakobsweg gehen wollen.
Thema Jakobsweg noch mal ganz allgemein. Also ich glaube, davon hat jeder schon mal irgendwie was gehört, also in Zeitung oder Fernsehen. Dieser bereits, ich glaube, jahrhundertelang bewanderte Weg ist eine Bezeichnung für ein Pilgernetzwerk in Europa mit ganz unterschiedlichen Routen. Und alle vereint eins, sie führen ja zum Grab vom Apostel Jakobus, glaube ich. Ne? Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja.
Was war denn für euch, sagen wir mal, die Grundmotivation, diesen Jakobsweg zu laufen?
Für mich persönlich war die Grundmotivation, ich wollte einfach mal was anderes machen. Ich wollte rausfinden, wo sind meine Grenzen, wie schaffe ich es, über diese Grenzen wegzugehen, meinen Horizont zu erweitern. Aber wir machen ja auch beide viel kirchliche Arbeit. Der christliche Aspekt spielt da auch mit rein.
Okay, also es hat schon ein bisschen was Spirituelles oder Religiöses, was euch auch angetrieben hat.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Alles klar, das ist ja, glaube ich, bei den meisten Pilgerern auch so, ne?
Würde ich nicht so sagen.
Okay.
Also, was wir so für Leute getroffen haben, da gab es beides. Da gab es Leute, die haben überhaupt nichts Religiöses irgendwie in ihrem Leben. Und für andere Leute ist das die Hauptmotivation.
So, nehmt uns doch mal ein bisschen mit auf eure Reise. Wann genau ging's los und wo seid ihr gestartet?
Wir sind auf der großen Tour am 29. August 2024 los, und zwar in Trier.
Wieso seid ihr ab Trier los und nicht ab dem Sauerland?
Also erstmal kommen wir natürlich aus der Umgebung von Köln.
Ja.
Und von da sind wir auch diese kleinen Etappen, über die wir schon gesprochen haben, die sind wir von da dann schon losgelaufen. Und wir haben das so gemacht, dass wir immer da weitergelaufen sind, wo wir aufgehört haben. Und auf einer Probetour sind wir schon von Köln bis nach Trier gelaufen, im Jahr davor. Und deshalb dann natürlich nur logisch, laufen wir auch in Trier weiter und fangen nicht nochmal in Köln an.
Ah ja, alles klar, verstanden. Wusstet ihr denn eigentlich schon auch von Beginn an relativ genau, dass ihr diese, ich sag jetzt mal Mammut-Tour mit am Ende fast 3000 Kilometern und 6 Monaten abschließen werdet? War das schon so geplant oder hat sich das ergeben?
Die Kilometer waren recht fest. Da tauchen immer unterwegs so ein paar auf, bei den Umwegen zum Supermarkt oder zu Leuten, die uns einladen. Der Zeitraum war recht flexibel. Wir hatten das mal berechnet, so grob 4 bis 6 Monate. Aber wir hatten auch beide hinten raus noch wirklich Zeit eingeplant, dass wir da unterwegs uns nicht beeilen müssen. Weil das war auch eine unserer Prioritäten. Wir wollen den Weg auf uns wirken lassen, wir wollen das in Ruhe machen. Wir machen das nicht, um schnell anzukommen, sondern um den Weg zu laufen.
Okay, so. Jetzt natürlich die große Frage, was hattet ihr denn als Reisegepäck dabei?
Wir haben vorher alles zusammen gehabt, außer vielleicht frische Lebensmittel. Annika und ich hatten jeweils einen großen Wanderrucksack. Und für die Gogo hatten wir so Militärsäcke, auch etwas größer als so ein großer Wanderrucksack. Eine Tasche davon rechts am Sattel, eine links und obendrauf noch eine kleine.
Jetzt ist das ja wahrscheinlich relativ praktisch. Versus der anderen Pilgerer, wenn ihr ein Pferd dabei hattet, dann war das ja auch ein Pferd, was wahrscheinlich einiges an Gepäck mitschleppen konnte, sage ich mal. Habt ihr das Pferd denn eigentlich auch beritten während dieser Reise?
Nein, also tagsüber gar nicht. Da war ja, wie gesagt, schon rechts eine Tasche, links und oben drauf. Da war überhaupt kein Platz mehr auf dem Sattel, um sich da irgendwie dazuzusetzen.
Ja.
Abends und wenn wir mal eine Pause gemacht haben oder am Strand in Spanien, saßen wir natürlich auch mal drauf, vor allem Annika. Also es ist ja Annikas Pferd und ich bin die Freundin oder auch Tanti, wie wir mich gerne mal nennen.
Tanti.
Von daher Annika deutlich mehr als ich.
Was waren so ganz persönliche Sachen, die euch beim Einpacken damals wichtig waren? Weil wenn man viele Monate unterwegs ist, dann, also so wird es mir gehen, will man ja auch vermeiden, dass man irgendwas ganz Wichtiges vergisst. Also gab es ein Schnuckeltuch oder sonst irgendwas? Was gab es da, wenn ich mal fragen darf?
Bei mir tatsächlich das Lieblingskuscheltier musste mit.
Ah, siehst du? Hat das einen Namen?
Happy.
Und was ist das für ein Tier?
Ein Pferd. Wenig überraschend.
Okay, du bist sehr konsequent. Ja, sehr schön. Und bei dir?
Ich habe tatsächlich wenig so Gegenstände mitgenommen, weil ich auch viel versucht habe, Gepäck zu sparen. Und ich auch wenig so Gegenstände habe, die mir viel bedeuten. Ich habe dann eher mein Handy, mit dem ich auch mal Leute anrufen kann, wo ich mir Bilder angucken kann. was für mich deutlich wichtiger ist als so der eine konkrete Gegenstand.
Ja, wie seid ihr denn eigentlich zu eurer Routenplanung gekommen? Also wie habt ihr euch das zusammen ausgedacht?
Wir haben uns überwiegend an die traditionellen Routen gehalten. Ja. Von Köln aus kann man über Aachen, aber auch über Trier laufen. Und Trier ist auch allein schon aus persönlichen Gründen für uns ein wichtiges Ziel gewesen. Von da dann über Le Puy, da gäbe es auch eine Alternative, aber die ist auch neuer. Heißt, insgesamt sind wir eher die traditionellen Wege gegangen, bis in Spanien. In Spanien haben wir uns für den Küstenweg entschieden. Das ist eher ungewöhnlich. Ja. Die meisten Leute laufen im Land, aber wir lieben das Meer und wir lieben auch die Ruhe. Und auf einem vielbelaufenen Jakobsweg ist es nicht so ruhig.
Okay, ja, da werdet ihr gleich noch zu berichten. Das heißt, im Endeffekt habt ihr euch dann gemeinsam überlegt, was ist der ideale Routenverlauf? Und was klar war, am Ende wird es dann ja klassischerweise wahrscheinlich enden in Santiago de Compostela. In Galicien ist das, glaube ich, ne? In Spanien.
Ja, aber für uns hat es da nicht geendet.
Okay.
Wir sind dann noch bis zur Westküste weitergelaufen. Das ist dann das Cap Finisterre. Das machen viele Leute. Und für uns auch ganz besonders wichtig, weil wir da gemerkt haben, in Santiago sind wir zwar angekommen an unserem Ziel, aber dieses wirklich Verarbeiten, was wir gemacht haben, was das bedeutet, das Abschließen, das war dann in diesen letzten 5 Tagen, glaube ich, bis zur Westküste, war für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Abschnitt am Ende.
Jetzt stellt sich natürlich nochmal die Frage, wieso war eigentlich das Pferd dabei? Also was sind die Gründe dahinter?
Ja, also es ist Annikas Pferd, was ja auch sehr, sehr viel bedeutet, was sehr wichtig ist. Und 6 Monate ein Pferd, was einem gehört, für das man irgendwie verantwortlich ist, zu Hause im Stall zu lassen. Natürlich können sich da andere Leute drum kümmern. Aber für Annika war das ganz klar, entweder das Pferd kommt mit oder wir sind nicht so lange weg.
Also das Pferd Gogo konnten wir jetzt leider nicht mit ins Sauerland transportieren. Obwohl für euch wäre das wahrscheinlich auch kein Thema gewesen. Aber wir haben jetzt entschieden, das anders zu machen. Aber ihr habt mich vorhin schon eingeladen, mal nach Overath zu kommen. Und ich habe dem auch zugestimmt, also weil ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt gerne mal kennenlernen. Dann können wir vielleicht da auch noch mal ein gemeinsames Foto machen. Gibt es denn jetzt einen bestimmten Moment auf oder von der Reise, der euch ganz besonders, ja, ich sag mal, geflasht oder geprägt hat, an den ihr euch jetzt heute noch erinnert?
Die Frage kommt öfter und wir gucken uns da meistens an und stellen die Gegenfrage. Einer? Mhm. Es gibt so wahrscheinlich 10 bis 50 davon. Eine Geschichte erzählen wir ganz gerne, wie wir irgendwo mitten in einem Weinanbaugebiet waren in der Bourgogne. Gibt tollen Wein, aber keine tollen Schlafplätze mit Gras für uns. Und dann standen wir da irgendwo abends, es wurde dunkel, wir waren fertig, der Tag war schon lang und wir hatten einfach keinen Schlafplatz. Und dann haben wir uns entschieden, gut, wir setzen uns jetzt hier auf den Dorfplatz und wir warten, bis uns jemand abholt. Jakobus, Petrus, wer auch immer. Falls sich hier irgendwer zuständig fühlt, wir könnten jetzt echt mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. 2 Minuten später, Annika hatte sich gerade hingesetzt. Ich war gerade dabei, meinen Rucksack aufzumachen. Kam so ein junger Mann um die Ecke. Er meinte so zu uns, ich weiß selber gar nicht, was ich hier mache. Wir dachten uns, ja, wir haben dich bestellt. Aber naja, ich dachte, ich sag mal Hallo. Habe ich ihm gesagt, wir suchen noch einen Schlafplatz. Wir brauchen eine Wiese, wir brauchen Gras fürs Pferd. Und es stellte sich heraus, der ist Erntehelfer. Der wohnt da mit 20 anderen Erntehelfern in einer Unterkunft mit Garten. Und dann hat er uns eingeladen, kommt mit, wir verstecken euch mit einem Pferd bei uns im Garten. Sehr unauffällig. Aber unsere Aufseher, die dürfen das nicht wissen. Die sehen das bestimmt nicht gerne. Heißt, morgen früh müsst ihr so früh wie möglich wieder hier weg. Gesagt, getan, wir sind da mit hin. Die haben uns alle geholfen, unsere Taschen über den Zaun zu heben, haben uns morgens auch wieder beim Aufpacken geholfen, haben die ganze Nacht auch noch Techno-Party da gefeiert, weil das war auch deren letzter Abend. Aber wir hatten ein sicheres Dach über dem Kopf, das Pferd hatte Gras und am nächsten Morgen konnten wir weitergehen.
Gab es denn wirklich ein paar Leute, die ihr kennengelernt habt, die irgendwie Lebensgeschichten mitgebracht haben, die außergewöhnlich waren?
Da gibt es zum Beispiel den Opi, ein älterer Mann, der seinen noch älteren Vater pflegt, der deutlich über 90 Jahre alt ist. Und der betreibt so eine ehrenamtliche Pilgerunterkunft. Da kann man anrufen und dann kann man da schlafen. Und der hat uns aufgenommen, hat uns Essen gekocht, hat die ganze Zeit gesagt, ja, aber es ist alles sehr einfach hier, alles sehr einfach. Hat uns da irgendwie mehrere Gänge aufgetischt. Und der hat uns auch die ganze Tour über immer wieder geschrieben und unsere Bilder am Status kommentiert. Und dann haben wir mal ein paar Tage nichts hochgeladen. Er hat uns dann geschrieben, ja, dass er sehr destabilisiert ist. Also destabilisiert, ganz besorgt, weil wir nichts hochgeladen haben. Ob es uns gut geht.
Also sehr schöne Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass die Reise so aussieht, dass man jeden Tag diese Momente hat, diese besonderen. Weil ich meine, der Weg ist das Ziel. Und dementsprechend habt ihr wahrscheinlich wirklich jeden Tag auch tolle und außergewöhnliche Sachen erlebt, oder?
Ja, wir haben heute auch noch mal darüber gesprochen, was vermissen wir und was vielleicht auch nicht. Und wir waren uns sehr einig, gerade die Eindrücke aus der Natur, der Sonnenaufgang am Morgen, der Sonnenuntergang, nachts vielleicht mal kurz raus müssen und den Sternenhimmel sehen. Das sind so besondere Momente, die auch einfach sich nicht abnutzen in der Erfahrung. Es gibt viele andere Sachen, die werden plötzlich normal, aber diese Naturschauspiele, die sind für uns auch die ganze Tour über immer irgendwie besonders geblieben.
Was waren denn eigentlich, sagen wir mal, so außergewöhnliche Fragen von Leuten, die jetzt mitbekommen haben, dass ihr diese Tour gemacht habt? Also gab es da Fragen, die euch irgendwie besonders gefallen haben?
Leute fragen häufig, wie war es denn? Und 6,5 Monate zusammenzufassen nach einem, wie war es denn, fällt mir persönlich sehr, sehr schwer. Und ich frage dann häufig zurück, was interessiert dich denn besonders? Und da gibt es Leute, die total überrascht sind, dann kurz nachdenken und sagen, ja, stimmt, mich interessiert, wie war das mit dem Pferd? Oder wo habt ihr überhaupt geschlafen? Wie war das für euch, dass ihr kein Dach über dem Kopf hattet? Und da finde ich so generell diese Mischung, wie unterschiedlich das ist, was Leute interessiert, sehr spannend.
Na, ich kann mir vorstellen, und das wird mich persönlich auch flashen, dass alleine die Tatsache, dass mit einer Frage verbunden ihr vermutlich jeden Tag an einem neuen Ort wart und auch Wege dorthin gegangen seid, dass das ja auch schon was ganz Besonderes ist. Normalerweise steht man immer am gleichen oder weitestgehend ähnlichen Platz oder Ort auf. Das war bei euch anders, ne?
Ja, ich weiß, am Anfang war das für mich auch eine große Herausforderung, morgens nicht zu wissen, wo schlafe ich abends. Das ist so eine, ja, so eine Umgebung, die kennt man normalerweise nicht. Auch im Urlaub weiß ich immer, abends schlafe ich in der Wohnung, schlafe ich in dem Hotel. Aber das hat sich irgendwann gegeben. Annika ist das deutlich einfacher gefallen. Sie kommt damit besser zurecht abends. Dann, wir wissen ja, wir haben ein Zelt. Und irgendwann war dann auch klar, das Zelt ist unser Zuhause. Da haben wir uns sehr wohl gefühlt, da haben wir gut geschlafen. Heißt klar, das Zelt stand jeden Abend woanders, aber es war immer das gleiche Zelt.
Wie hat sich denn eigentlich, sagen wir mal, eure Beziehung zu Annikas Pferd während dieser langen Wanderung verändert oder vertieft? Wenn ich dich vielleicht auch noch mal fragen darf, Annika.
Also es ist was ganz anderes, ob man mal für 1 oder 2 Stunden jeden Tag im Stall ist oder ob man wirklich 24/7 mit dem Pferd zusammen ist. Mhm. Und ja, also ich glaube, wir haben uns beide danach sehr vermisst, dass wir nicht mehr 24/7 nebeneinander waren.
Das kann ich nachvollziehen. Und für euch beide, das war ja vermutlich auch eine Art Bewährungsprobe oder gleichzeitig auch Zusammenschweißprobe oder Aktion, ne? Wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, also im Gegensatz zu vielen Zweifeln anderer Leute haben wir uns nicht viel gestritten. Also wir haben uns eigentlich gar nicht gestritten. Und ich habe eben schon gesagt, wir hatten vorher schon irgendwie viele Ebenen, haben sehr viel Zeit in unserem Leben zusammen verbracht, auch viel Verantwortung zusammengetragen, zum Beispiel für Jugendgruppen. Aber natürlich macht das nochmal einen großen Unterschied, das ganze Leben von morgens bis abends und die ganze Nacht irgendwie zusammen zu verbringen. Und es gibt so unterschiedliche Ebenen, die wir jetzt noch freigeschaltet haben, irgendwie tiefere Gespräche, die wir geführt haben und natürlich auch einfach mehr Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Also wir hatten vorher schon eine sehr, sehr enge, auch besondere Beziehung zueinander, die jetzt natürlich nochmal irgendwie breiter aufgestellt ist, als sie das vorher war und auch, ich weiß nicht, ob sie wirklich enger ist, aber sie ist natürlich irgendwie anders geworden.
Wie habt ihr das denn, sagen wir mal, mit Freiräumen, mit Privatsphäre und gleichzeitig, wie lief das mit Streits ab, wenn ich die beiden Stichpunkte nochmal reingebe? Wie habt ihr das gemacht?
Tagsüber lief das immer so, Annika ist mit dem Pferd gelaufen und ich bin vorne gelaufen, habe den Weg gesucht. Heißt, allein dadurch, dass man ja mit einem Pferd mit breiten Packtaschen und 2 Personen auf den meisten Wegen gar nicht laufen kann, hatten wir da schon Zeit für uns. Natürlich war die andere Person irgendwie da, aber wir haben jetzt nicht den ganzen Tag miteinander geredet. Also abends, wenn wir müde waren, dann saßen wir da schweigend auf unserer Plane in unserem Schlafsack und hatten da unsere Ruhe. Und es ist auch so, wir sind beide jeweils für die andere Person nicht so ein, sag mal, Störfaktor. Also es ist nicht so wie andere Leute, wo man das Gefühl hat, wir müssen jetzt miteinander reden. Wir sind einfach zusammen, wir können zusammen existieren.
Was waren denn für euch die größten Herausforderungen?
Ja, die größten Herausforderungen sind einmal so rein physischer Natur. Es ist einmal eine Brücke unter uns zusammengebrochen oder es waren auch mal umgefallene Bäume auf dem Weg, an dem man einfach nicht vorbeikommt, ohne mit der Taschenmessersäge die irgendwie zu zerlegen. Es gab mal Probleme, einen Schlafplatz zu finden oder Essen zu finden, die irgendwie gelöst werden mussten. Und ansonsten hatten wir dann auch Schwierigkeiten dabei, wie plane ich diesen Tag, wann stehen wir auf, schaffen wir das früh genug aufzustehen, um irgendwie noch innerhalb des Tageslichts weiterzukommen.
Also ihr musstet tatsächlich, also Baumfäller ist ja jetzt was anderes, aber du hast gerade gesagt, mit einem Taschenmesser oder wie auch immer, musstet ihr Bäume auseinanderschneiden, um weiterzukommen?
Ja, also teilweise gerade am Anfang des Weges, so in Frankreich, da laufen noch nicht so viele diesen Weg, gerade im Winter nicht. Und deshalb liegen da auch mal frisch umgefallene oder schon länger umgefallene Bäume. Und wir passen da als Menschen mit einem Rucksack vielleicht irgendwo durch. Aber ein Pferd ist ziemlich groß und muss da entweder drüber oder drumrum. Und wenn da ein Ast hochsteht und gerade in die Pferdebrust sich reinbohren würde, dann muss der natürlich erstmal weg.
Das Thema Begegnungen ist ja auch ein ganz wichtiges Stichpunkt, ne? Also wir haben übrigens gesagt, als wir den Podcast angefangen haben, dass wir sagen Begegnung am Berg. Also weil ich finde das Wort Begegnung eigentlich sehr schön, ne? Darauf aufbauend mal die Frage, welche vielleicht auch total unerwarteten Begegnungen hattet ihr denn unterwegs?
Ja, zum Beispiel die, von der ich eben schon mal berichtet habe. Und ansonsten gab es tatsächlich viele Begegnungen am Supermarkt, weil das immer der Moment war, wo ich in den Supermarkt reingegangen bin und Annika eine Weile vorne stand mit dem Pferd. Und häufig am Supermarkt oder auch vor einer Apotheke haben uns dann plötzlich Leute eingeladen, haben uns gesehen, haben uns angesprochen und meinten dann, hier, ich habe einen Garten, ich habe selber Pferde, kommt doch mit, übernachtet bei uns, wenn ihr wollt.
Okay. Ihr habt einen eigenen Instagram-Account, Mupfeltours heißt der. 250 Follower, aber auch nur deshalb in Anführungszeichen so wenig, weil der komplett privat ist. Ne? Da muss man sich für freischalten lassen, kann ich auch verstehen. Da habe ich ein Bild gesehen, wenn ich das richtig erkannt habe, war das ein Pizza-Automat, wo Gogo schmachtend davor stand. Habe ich das richtig erkannt?
Ja.
Erzählt mal, was ist denn da passiert?
Ja, also es kam häufiger vor auf dieser Tour, dass wir beide wirklich unfassbar Lust auf Pizza hatten. Weil das kann man sich mit einem Campingkocher einfach nicht machen. Und natürlich, wenn man den ganzen Tag unterwegs war, ist auch so das Bedürfnis nach Kohlenhydraten, Fetten, Pizza, ist es einfach sehr groß. Und da sind wir seit gefühlt Wochen schon durch die Gegend gelaufen, hatten keine Chance, Pizza zu bekommen. Und plötzlich tauchte da dieser Pizza-Automat auf. Und naja, Gogo scheint auch irgendwie Lust auf Pizza zu haben. Oder hat gemerkt, dass wir da viel Lust drauf haben. Und da kann man tatsächlich einfach ein paar Knöpfe drücken. Und dann kommt da mitten irgendwo um nichts die Pizza aus dem Automaten raus.
Ach, das ist ja witzig. Hat die geschmeckt?
Die war ziemlich lecker, ja.
Gab es da eine große Schlange an dem Automaten?
Nein, wir waren die Einzigen.
Okay. Ja, ich bleib noch mal beim Thema Begegnungen. Wenn man diesen Jakobsweg geht, ist das für euch jetzt so gewesen, dass ihr automatisch auch, sagen wir mal, die Erwartung hattet, viele interessante Gespräche, Menschen, Begegnungen zu erleben? Oder was war die Erwartung und was habt ihr wirklich auch erlebt?
Ich würde es nicht Erwartung nennen. Wir wussten natürlich von dieser Probetour, 2 Wochen im Jahr davor, dass uns sehr viele Leute ansprechen und dass Leute interessant finden und uns vielleicht auch Leute einladen werden. Das war auch ein Stück weit mit eingeplant, weil wir genau wussten, wir werden nicht immer alle Situationen selber lösen können. Wir sind darauf angewiesen, dass Leute uns helfen, dass Leute Hilfe anbieten. Und so kam es dann am Ende auch. Aber jede einzelne Begegnung, die stattfindet, ist auch wieder was Besonderes und was Unerwartetes für uns.
Gab es denn auch Begegnungen, wo ihr andere Pilgerer getroffen habt, die auch Tiere dabei hatten? Also gibt es zum Beispiel auch Leute, die mit ihrem Hund dann diesen Jakobsweg gehen?
Wenig. Wir haben eine Frau getroffen, die hatte einen Hund dabei. Aber wir wissen bis heute nicht, ob die wirklich Pilgerin war oder nicht. Deshalb, ansonsten kann ich mich gerade an keine erinnern, die mit Tieren unterwegs waren. Und Annika schüttelt auch den Kopf.
So, jetzt seid ihr ja logischerweise auch durch unterschiedliche Länder gewandert. Was waren aus eurer Sichtweise die größten Unterschiede, also bei der Wahrnehmung der Länder und auch vielleicht der dortigen Menschen?
Also insgesamt sind sowohl Leute in Frankreich als auch in Spanien wirklich wahnsinnig gastfreundlich. Das kam eher darauf an, auf welchem Abschnitt des Weges wir gerade sind. Gerade am Anfang von Frankreich, bevor wir durch Le Puy durchgekommen sind, waren wir recht ungewöhnlich, nicht nur dadurch, dass wir das Pferd dabei hatten, sondern auch einfach, weil nicht so viele Leute da vorbeikommen. Da haben wir deutlich mehr Einladungen erhalten, mehr Leute fanden uns spannend. Danach haben wir festgestellt, jetzt hat sich das irgendwie verändert. Jetzt sind die Leute nicht mehr interessiert, die sind eher genervt. Schon wieder Pilger. Und ein anderer sehr großer Unterschied für uns war tatsächlich das Autofahrverhalten. In Frankreich fahren Leute sehr fast schon rücksichtslos einem Pferd gegenüber. Und da hatten wir wirklich viel Angst, dass uns irgendwer anfährt, überfährt, umfährt. Ist auch mehrfach fast passiert. Gab es mehrere gefährliche Situationen. Und kurz hinter der Grenze von Spanien haben wir Leute getroffen. Und die haben uns erzählt, hier ist das nicht so schlimm. Und genau das haben wir auch festgestellt. In Spanien fahren die Leute viel rücksichtsvoller, viel langsamer, viel behutsamer. Und das ist so einer der größten Unterschiede, mal abgesehen von der Sprache.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz den Moment hier genießen. Jetzt sind wir hier auf einem der Sauerländer Wanderwege. Wir gucken jetzt hier gerade in die Wälder rein. Jetzt kommt die Sonne raus. Wir hören die Vöglein zwitschern. Wir haben einen Luftkurort, also beste Luft und wirklich Ruhe pur. Was macht Ruhe mit euch eigentlich?
Ruhe war auch einer der Gründe, warum wir uns erst auf den Weg gemacht haben, würde ich sagen. Weil es einfach der Moment ist, wo mal die Welt irgendwie schweigt und man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann oder es auch sein lassen kann. Aber häufig ist ja viel Trubel und es ist mal fast wie so ein Trubel-Detox oder Lärm-Detox. Und das ist wirklich, macht sehr ruhig und sehr nachdenklich.
Wo seid ihr denn eigentlich untergekommen konkret? Also sind das, wie muss man sich das vorstellen, waren das Pilgerherbergen? Oder du hast vorhin gesagt, ihr hattet auch ein Zelt dabei. Also wart ihr auf Campingplätzen oder gar in Hotels?
In Hotels waren wir nie. Wir waren auf einem Campingplatz. Wir haben in mehreren Stellen übernachten dürfen. Aber ganz, ganz überwiegend waren wir einfach irgendwo im Wald, irgendwo auf einer verlassenen Wiese. Keine Ahnung, wem das gehört. Auch ziemlich illegal. Am Jakobsweg aber tatsächlich geduldet, wenn man nur eine Nacht da bleibt und am nächsten Morgen sich schnell wieder auf den Weg macht, ist das vollkommen in Ordnung. Die Leute freuen sich auch. Aber so Unterkünfte haben wir sehr wenig in Anspruch genommen und funktioniert mit dem Pferd auch nicht.
Ist das Thema Kriminalität auch was, was man noch mal beleuchten muss? Also hattet ihr euch manchmal auch unsicher gefühlt?
Kriminalität war eher für andere Leute ein Thema, dass die sich Sorgen gemacht haben, dass uns was passiert. Wir haben uns recht wenig Sorgen gemacht, weil irgendwo mitten im Wald, wo keiner Ahnung hat, wo wir sind, kommt auch keiner vorbei. So einfach ist das. Wenn keine Leute da sind, kann dir auch niemand was antun oder dich berauben. Von daher, ich glaube, das Gefährlichste war so das Wildschwein. Und ich habe mir recht wenig Sorgen gemacht. Wir hatten so zur Sicherheit ein Pfefferspray dabei, falls doch mal was sein sollte und so fürs gute Gefühl im Unterbewusstsein. Aber unsicher gefühlt haben wir uns tatsächlich die ganze Zeit nicht.
Habt ihr nichts erlebt, wo ihr mal blöd angemacht wurdet oder so?
Gar nicht, ne?
Also es ist unglaublich, aber ich werde hier zu Hause beim Joggen auf der Hauptstraße öfter angehupt und doof angemacht als auf dem ganzen halben Jahr unterwegs. Also
gab es denn eigentlich auch Verletzungen?
Auf jeden Fall. Keine häufigen Sachen, aber eine sehr schlimme Sache. Da war ein rutschiger Untergrund und Annika ist dann unterm Pferd gelandet und hat sich dabei eine, mittel- bis schlimme Platzwunde an der Stirn zugezogen, die ich dann wieder zusammenpflastern musste.
Wie, das hast du gemacht? Ihr seid nicht ins Krankenhaus?
Naja, von irgendwo mitten im Nichts mit einem Pferd ist der Weg zum Krankenhaus ein bisschen schwieriger als normalerweise. Und deshalb hatten wir auch vorher eine sehr, sehr gute Medizintasche zusammengepackt. Mit tatsächlich Kochsalzlösung zum Ausspülen, viel Desinfektionsmittel, viele Pflaster zum Tapen.
Also ist alles gut gegangen, ja?
Genau.
Wie teuer ist denn eure Tour eigentlich gewesen? Also wenn man das jetzt mal teilweise auch auf die Tageskosten umrechnet. Also wie viel Geld musstet ihr ausgeben? Und konntet ihr manchmal auch gratis durchkommen, weil das auf dem Pilgerweg so funktioniert? Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, ne?
Das gibt's tatsächlich noch. Ich glaube, das Teuerste war tatsächlich unsere Ausrüstung. So ein Wanderreitsattel ist sehr teuer. Ja. Die Rucksäcke, unsere ganzen Wanderklamotten, Schuhe und tatsächlich die Lebenshaltungskosten unterwegs, die sind gar nicht so teuer. Wir hatten ja das Zelt, also keine Unterbringungskosten. Wir haben selber gekocht. Wir haben auch manchmal Essen geschenkt bekommen. Und tatsächlich unterwegs, ich weiß gar nicht, wie viel Geld hatten wir, ich glaube 300 Euro pro Person im Monat, haben wir auf unser gemeinsames Konto überwiesen für so Unterbringungskosten und damit sind wir auch gut ausgekommen.
Hattet ihr einen Sponsor für die ganze Geschichte eigentlich?
Wir haben vorher Spenden gesammelt in den Kirchengemeinden. Ja. Da ist auch einiges zusammengekommen, aber bei weitem nicht genug, um irgendwie das zu refinanzieren. Heißt, das Allermeiste sind unsere persönlichen Ersparnisse gewesen.
Sag mal, wie war denn euer Tagesablauf? Also ihr hattet ja wahrscheinlich nicht klassisch 9-to-5, ne?
Nee, wir sind gerade im Winter, wo die Tage sehr kurz waren, häufig um 5 schon aufgestanden.
Um 5?
Wecker klingelt um 5. Dann irgendwie versuchen, wach zu werden, um 5:30 aus dem Zelt rausklettern. Weil die Zeit, die wir brauchen, um morgens fertig zu werden, das Lager zusammenbauen, Zelt abbauen, Tarp zusammenrollen, das Pferd putzen, satteln, beladen, das dauert so 3 bis 4 Stunden, wenn wir uns da ein bisschen Zeit mitlassen und das nicht ganz stressig machen.
Mhm. Habt ihr denn nachts eigentlich genügend Schlaf bekommen, ihr beiden?
Teils, teils. Normalerweise war das schon in Ordnung. Wir haben es halt so gelegt, dass wir dann genug geschlafen haben, sind dann auch um 9 schon im Bett gewesen.
So, ihr beiden, jetzt noch mal Hand aufs Herz. Thema Digitalität. Also, Aline, du hast gerade schon ein bisschen berichtet. Ihr hattet eure Handys auf jeden Fall zumindest für Notfälle, aber ich glaube auch für ein bisschen mehr dabei. Also es gab jetzt nicht die Idee, dass ihr gesagt habt, wir machen Digital Detox. Ne? Das war nicht der Plan, oder?
Nee, das war nicht der Plan und es wäre in diesem Format auch sehr schwierig geworden, weil wir auch allein für die Navigation schon ziemlich viel auf dieses Handy angewiesen waren. Ich habe da viel auf Komoot navigiert, das ist eine App, kennen manche vielleicht. Und da kann man genau gucken, wie ist die Wegbeschaffenheit, ist der Weg schmal, ist der Weg breit. Und natürlich könnte man Karten mitnehmen, aber wie viel Kartenmaterial kann ich für 6 Monate einpacken? Das ist auch einfach ein Gewichtsfaktor. Und allein für die Navigation wäre es mir persönlich schon wichtig gewesen, das zu haben mit dem Pferd. Alleine wäre ich wahrscheinlich einfach den Muscheln hinterhergelaufen. Da macht das keinen großen Unterschied. Aber so ist das auch eine Frage der Sicherheit.
Was habt ihr über euch selbst gelernt auf der großen Reise?
Ich glaube, wir haben viel über Bedürfniskommunikation gelernt, beide. Also natürlich kann man immer darauf warten, dass irgendwer anders merkt, was man braucht. Aber einfacher funktioniert das, wenn ich das selber sage, was ich gerade brauche und wie es mir geht. Und wenn man die ganze Zeit mit einer Person nur zusammen ist, ist das, glaube ich, auch eine der wichtigsten Sachen, dass man da gut miteinander drüber reden kann und das auch nicht bewertet, sondern einfach nur stehen lässt und zur Kenntnis nimmt, ihr geht's gerade so, mir geht's gerade so. Und jetzt gucken wir, wie wir damit weiterarbeiten.
Wenn man über diesen spirituellen, religiösen Aspekt dieses Weges redet, was kann man jetzt nach der Reise sagen, was davon ist eingetreten, was habt ihr erfahren, was hat euch da nochmal innerlich bewegt?
Sehr spannend war für mich, dass es schon jedes Mal, wenn wir irgendwie Hilfe brauchten, wenn wir Dinge alleine nicht regeln konnten, dann haben wir gesagt, so, Jakobus, wir brauchen hier mal wen. Und irgendwie hat es jedes Mal geklappt. Jedes Mal, wenn wir Schwierigkeiten hatten, kam irgendwer vorbei, kam irgendeine Lösung. Und irgendwie war es dann plötzlich nicht mehr schwierig. Das war für mich sehr besonders.
Toll, das so zu hören. Muss man auch erst mal wirken lassen, glaube ich. Gab es denn auf eurer Reise auch Momente, Situationen, wo ihr gesagt habt, jetzt geht's nicht mehr, also wir wollen nicht mehr weiter? Also habt ihr auch Situationen kurz vorm Abbruch gehabt?
Keine normalen Situationen aus dem Alltag heraus. Es gab die Situation, wo Goro ein Hufgeschwür hatte und einfach nicht mehr laufen konnte, weil das unfassbar starke Schmerzen für Pferde verursacht. Und dann sind wir in einer Kapelle gestrandet, die zufälligerweise gerade am Wegesrand war, mit einer großen Kuhwiese dahinter. Und wir haben da tagelang gewartet, haben Verbände um den Huf gemacht. Und es war nicht so wirklich absehbar, wie lange das dauert. Das kann Wochen dauern, bis das aufgeht. Und da haben wir dann schon drüber nachgedacht, was machen wir jetzt? Wenn Gogo nicht weiterlaufen kann, wir können auch nicht unbegrenzt in irgendeiner Kapelle überleben. Da haben wir schon drüber nachgedacht, dass wir vielleicht abbrechen müssen. Dass wir wirklich ganz kurz davor waren, kann ich mich nicht dran erinnern.
So ein ganz wichtiger Moment war dann mit Sicherheit die vorletzte Station, also euer eigentliches Ziel, die Ankunft in Santiago de Compostela. Vermutlich war das dann auch mit relativ Freude, aber auch Aufregung verbunden. Was habt ihr denn dort erlebt und wie ging es euch dort?
Also es war wirklich eine ganz verrückte Zeit, auch die Tage vorher schon. War das sehr, sehr emotional, genau zu wissen. Wir sind ja so lange gelaufen, plötzlich ist das irgendwie vorbei. Und man muss dazu sagen, in Santiago de Compostela mit einem Pferd darf man nur vor, ich glaube, 9 Uhr ankommen und muss dann auch wieder weg sein. Heißt, wir haben uns einen Stall gesucht, recht kurz vor Santiago de Compostela, haben uns da eingemietet und sind morgens in aller Frühe aufgestanden, sind um 5 schon losgelaufen in Richtung Santiago und waren die Einzigen auf diesem Weg, ganz, ganz alleine, konnten auch viel nochmal nachdenken Und wir wollten gerne in die Messe morgens um 7. Aber wir wussten vorher auch nicht, was machen wir mit dem Pferd so lange. Und haben dann einfach mal darauf vertraut, dass das genauso wie alle anderen Sachen sich irgendwie klärt. Hat sich auch. Wir haben mit dem Security-Mann geredet. Der hat 5 Minuten durch die Gegend telefoniert und meinte dann so, ja, bindet sie an, ich pass auf.
Das ist ja nett.
Dann sind wir tatsächlich da um 7 in die Messe gegangen mit 20 anderen Leuten. Total süß, total klein in dieser riesigen Kathedrale. Und haben uns dann noch unsere Bescheinigungen abgeholt im Pilgerbüro. Und dann waren wir schon wieder draußen.
Wie sieht diese Bescheinigung aus?
Ein sehr edles Teil, fast schon pergamentartig, wunderschön bedruckt auf lateinischer Sprache und verschnörkelter Schrift. Also es ist wirklich dem angemessen, was man vorher so vollbracht hat.
Und das sind eure Namen logischerweise dann?
Genau, da sind unsere Namen auf Latein drauf. Und es gibt dann noch eine zusätzliche Bescheinigung, die dann sagt, wie lang man gelaufen ist, also wie viele Kilometer. Die kann man haben, muss man aber nicht. Haben wir natürlich, weil so viele Kilometer braucht man dann schon auch auf dem Zertifikat, wenn es die gibt.
Habt ihr das sofort bekommen in dem Moment oder ist das dann per Post zugeschickt worden? Wie muss man sich das vorstellen?
Man geht in dieses Büro rein, zieht so ganz unromantisch eine Nummer wie auf dem Amt und dann kommt man irgendwann dran, gibt da alle Pilgerpässe ab. Das sind so Pässe, da sind Stempelstellen. In Deutschland sammelt man in jeder Kirche einen Stempel. In Frankreich muss man dafür ins Rathaus oder hat mal Glück in einer Kirche.
Wie viele Stempel sind das dann insgesamt ungefähr?
Wir haben 3 Pässe voll. Pro Pass würde ich sagen, sind das so, lass mich rechnen, 12 mal 5 bis 6 Seiten. Also deutlich über 150 Stempel auf den ganzen Weg.
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist der absolute Hammer. Ja, wie soll man sagen? Es ist irgendwie schönste Romantik, so ein ganz klein bisschen Thriller, Krimi, aber vor allem Doku in Realform, ne, die ihr da erlebt habt in den ganzen Monaten. Ich frage jetzt noch mal ganz bewusst euch beide. Aileen, fangen wir mit dir mal an. Was ist denn dein persönliches Fazit jetzt nach der Reise?
Würde ich immer wieder machen. Sehr besonders, sehr interessant, sehr lehrreich und hat mich auch persönlich deutlich weitergebracht. Also ich habe Dinge über mich gelernt und über die Welt gelernt, die ich, glaube ich, ohne diese lange Zeit einfach mal raus aus dem Alltag zu sein, raus aus der gewohnten Umgebung zu sein, wahrscheinlich nicht mitgenommen hätte und nicht gelernt hätte über mich.
Und Annika, bei dir, was ist so dein Fazit?
Ja, ich würde auch sagen, dass es die schönste Zeit bis jetzt in meinem Leben war. Ich würde es auch jederzeit wieder machen. Und wir waren uns auch sehr schnell sehr einig, dass das sowas sein wird, wo wir im Altersheim uns noch von erzählen werden, weil es einfach unfassbar tolle Erinnerungen gegeben hat und das wird bleiben.
Egal, was jetzt noch im Leben für Herausforderungen kommen, es immer so sein wird, dass wir uns selber sagen können, wir haben das geschafft. Egal, was jetzt noch kommt, fast alles davon, mache ich mir keine Sorgen, das schaffen wir auch noch.
Welche Ratschläge könntet ihr anderen geben, die, sagen wir mal, auch wenn sie das jetzt zum Beispiel hören und dadurch besonders auf den Geschmack kommen, ist da was, wo ihr sagt, bitte drauf achten oder dran denken, aus der Erfahrung heraus?
Weniger planen, mehr zulassen, würde ich sagen. Natürlich vorher drüber nachdenken, was braucht man, was könnte man brauchen. In gute Ausrüstung investieren, gerade wenn man länger unterwegs ist. Also Rucksack haben, der wirklich gut passt. Keiner, der irgendwie irgendwo scheuert, keiner, der zu schwer ist und auch wirklich alles aussortieren, was man nicht dringend braucht.
Gibt es denn, sagen wir mal, mit der Erfahrung von heute was ihr im Voraus anders machen würdet, wenn ihr die Reise jetzt nochmal antreten würdet, für euch beide konkret?
Nee. Also wir haben ja extra diese Probetour gemacht, danach haben wir nochmal manche Sachen geändert, aber so wie wir es dann auf die richtige Tour mitgenommen haben, war das auch genau so, wie wir das gebraucht haben.
Es gibt ein ganz tolles Buch, mit dem würde ich jetzt gerne mal schließen. Achtung, ein bisschen Themenwechsel, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie ihr jetzt darauf reagiert. Von Jürgen Domian, der hat ein Buch geschrieben, Interview mit dem Tod. Finde ich sehr spannend, wo er auch die ganz unterschiedlichen Sichtweisen und Betrachtungen über den Tod veröffentlicht hat. Ich wollte euch mal fragen, weil ihr seid ja 2 junge Frauen, die auch sehr stark in der Kirche aktiv sind. Ne? Ich frage jetzt mal, was passiert nach dem Tod? Darf ich euch das mal fragen, wie ihr das seht?
Finde ich erst raus, wenn es soweit ist. Aber es ist natürlich schön, sich vorzustellen, dass man dann irgendwie Leute, die einem wichtig waren, noch mal treffen kann.
Und Annika, wenn ich dich das mal fragen darf, was denkst du, was kommt nach dem Tod?
Ja, also als gläubiger Christ heißt es natürlich, dass man dann nach Hause zurückkehrt. Von daher Wissen werde ich es auch erst, wenn es soweit ist, aber mit dem Vertrauen darauf, dass man danach nach Hause kommt quasi und das hier ja eigentlich nur eine Zwischenstation ist, ja, blicke ich dem Ganzen guter Dinge entgegen.
Dann hoffen wir mal, dass das noch sehr, sehr lange dauert, dass wir diese Erfahrung machen. Ich danke euch sehr herzlich und ja, dann würde ich sagen, dann haben wir uns jetzt einen leckeren Kaffee mit Kuchen oder Waffeln. Es gibt immerhin belgische Waffeln im Berghotel verdient. Und dann würde ich jetzt mal die Stopptaste drücken. Dann vielen Dank an euch beide.
Ja, danke dir. Es ist für uns ungewöhnlich, dass uns jemand mal so lange, so intensive und auch durchdachte Fragen stellt.
Dann klicken wir jetzt mal aufs Knöpfchen.
Das war der Podcast Walk and Talk. Begegnungen am Berghotel Hoher Knochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zu einer erholsamen Auszeit bei uns im schönen Sauerland.